Ich darf uns alle grüßen heute Morgen im Namen unseres Herrn Jesus Christus, der da war, der da ist und der da kommt. Amen. Ich darf Sie auch alle herzlich grüßen von meiner Frau. Ich bin heute Morgen alleine da mit meinem Sohn David, der mich begleitet hat. Meine Frau und die übrigen Kinder sind in der Gemeinde, dort wo wir auch in Pforzheim in die Gemeinde gehen, in den AB-Verein. Das heißt Verein Augsburgischen Bekenntnisses, wir haben heute Morgen kurz drüber gesprochen. Nur, dass Sie ungefähr wissen, woher ich komme. Also das Augsburger Bekenntnis war ja das, was die Evangelischen dem Kaiser vorgelegt haben als Glaubensbekenntnis. Und darauf bezieht sich der AB-Verein. Ich glaube, der ist jetzt 150 Jahre alt, so in der Größenordnung. Und hat sich gegründet im Badischen, weil man gesagt hat, die Kirche braucht auch innere Mission. Also heißt offiziell auch Verein Augsburgischen Bekenntnisses innerer Mission. Soweit. Aber dass Sie ungefähr wissen, woher ich komme. Ich freue mich sehr, dass ich heute Morgen hier sein darf. Ich war jetzt, doch bin jetzt zum dritten Mal da und komme immer gerne her. Der Jakob Czarnke und ich, wir verstehen uns auch sehr gut und es ist eine schöne brüderliche Gemeinschaft, die wir so haben und auch gutes Vertrauen so zueinander. Schön, das waren sehr wertvolle auch Gespräche, die wir geführt haben beim letzten Mal und vorletzten Mal, als ich da war. So, genug der Vorrede. Vielen Dank für den Bibeltext, den Sie schon gelesen haben. Ich möchte gerne einige Gedanken auch mit uns bewegen aus 1. Mose, die sehr wertvoll sind und wo ich staune darüber, dass in so einfachen Versen, die Gott uns gibt in seinem Wort, so viel auch an Inhalt ist. Paulus selber hat sich sehr oft bezogen eigentlich auf die Bibelstellen aus dem ersten Buch Mose und speziell auch aus dem Paradies, auch wenn er schreibt davon, dass die Gemeinde der Leib Christi ist, er das Haupt und wir die Glieder, bezieht er sich auch auf diese Bibelstellen aus dem ersten Buch Mose. Und ich glaube, dass dem Paulus die Augen aufgegangen sind, als der als ehemaliger Jude zum Glauben fand und mit Gottes Geist Gottes Wort gelesen hat. Da haben sich ihm Dinge aufgetan, die für ihn wunderbar gewesen sind und die sie heute für uns auch immer noch sind. Er schreibt 5-mal im Neuen Testament vom Haupt und 15-mal vom Leib. Und ist ganz interessant, wenn man das auch nachverfolgt, so wie er sagt, so wie der erste Adam irdisch war und von der Erde, ist der zweite Adam vom Himmel himmlisch. Und wie wir das Bild des Irdischen getragen haben, so werden wir auch tragen das Bild. Wie wir das Bild des Irdischen getragen haben, so werden wir auch tragen das Bild des Himmlischen. Und immer wieder bezieht er sich auch auf diesen ersten Adam, auf den ersten Mensch und den zweiten Mensch. Er sagt, der erste Mensch wurde eine lebendige Seele, Passivum, und der zweite wurde zum lebendgebenden, lebendmachenden Geist in Christus, in Wahrheit. Also ganz oft hat Paulus sich immer wieder auf diese Verse auch bezogen und zieht da auch sehr viel an Erkenntnis und auch an Weisheit heraus. Schöpfungsgeschichte, glauben Sie das? Ja, ich glaube das auch. Aber wir haben doch so viel Wissenschaft und die Welt ist doch schon so alt und meine Kinder sind sehr interessiert an Dinosauriern. Also heute Morgen kam der Benny noch her und hat mir gesagt, Papa, der Stegosaurus hat in der Kreidezeit gelebt. Jura, Kreide, ich krieg's gar nicht zusammen, aber der Benny weiß es auf jeden Fall. Und man findet ja auch Skelette und viele, viele Fragen tun sich auf. Ich muss trotzdem sagen, ich glaube das so, wie das in der Bibel steht. Und ich muss im Beruf viele Sachen lesen, bei denen ich sehr kritisch bin und prinzipiell mir angewöhnt habe, überhaupt nichts zu glauben. Ich bin beruflich gesehen ein ungläubiger Mensch, weil ich mache mir meine eigene Meinung über die Sachen, die ich lese und ich darf auch nicht alles glauben. Also ich habe oft zu tun mit Gutachten für Immobilien und ich glaube prinzipiell überhaupt nichts, was man mir sagt. Aber diese Skepsis habe ich bei der Bibel vollkommen verloren. Und da drehe ich das eigentlich genau um und ich glaube genau das, was in der Bibel steht und das, was ich nicht verstehe, da bete ich darum, dass der Herr mir das zeigen soll, wie das geht und ob das zusammenpasst oder halt nicht. Und ich war vor einigen Wochen in einem Vortrag von der IVCG, Internationale Vereinigung Christlicher Geschäftsleute, so eine übergeordnete Organisation. Und die laden sehr oft Referenten ein, gerade in Pforzheim sind die sehr aktiv und da kommen gute Leute. Ich mag den Begriff Referent nicht, aber sind Leute, die Vorträge halten. Und einer war dabei, der war von der Europäischen Raumfahrtbehörde, von der EADS, Manager, ein guter Mann. Gläubiger Mann, hat ein feines Zeugnis auch gehabt, wie er zum Glauben kam. Und er hat ein bisschen berichtet drüber und hat gesagt, die Physiker kommen immer wieder auch an den Punkt ran mit ihrer Forschung, wie auch in der Bibel steht, dass man an der Schöpfung erkennen kann, dass ein Gott ist. Er selber sagt, es ist so, also er glaubt, dass der Urknall stattgefunden hat, wo man sicher der einen oder anderen Meinung sein kann drüber. Er sagt, wir sehen im Weltall halt, dass dieses Licht rot nach rot verschoben ist und dass wir sehen, dass die Sterne sich ausdehnen, dass das Weltall sich ausdehnt. Und wenn man das rückwärts rechnet, dann kommt man auch dahin, dass das Weltall mal in einem Punkt zusammen gewesen ist. Und er erklärt es folgendermaßen, das fand ich sehr interessant, in Bezug auf Schöpfung. Er sagt, das Verhältnis zwischen der Masse des Weltalls und der Energie, die damals war, muss sehr genau aufeinander abgestimmt gewesen sein. Weil wenn es zu wenig Energie gewesen wäre, wäre das kurz aufgepulst und wieder in sich zusammengestürzt. Wenn es zu viel Energie gewesen wäre, wäre es alles auseinandergespritzt und niemals hätten irgendwelche Himmelskörper einer sich um den anderen gerissen, wäre Chaos entstanden. Und das sagt, da wissen die Physiker sehr, sehr genau. Und die Wahrscheinlichkeit, dass die Energie und die Masse in genau dem Verhältnis zueinander stehen, wie wir das sehen im Weltall, ist so gering, dass die Wissenschaftler sagen müssen, das Weltall war gewollt. Und jetzt wird es langsam interessant. Jetzt sagt er, jetzt sind wir noch gar nicht bei Gott, dass Gott das Weltall geschaffen hat. Aber sagt ihr, die Physiker, also sag ich, versuche es ganz einfach zu machen, ich versuche es auch halbwegs so wiederzugeben, wie er mir es erklärt hat, aber er sagt, diese Wahrscheinlichkeit, dass die ganze Energie genau passend ist zu der Masse des Weltalls, ist so unwahrscheinlich, dass man sagen muss, das geht nicht. Außer es hat jemand gewollt. Jetzt wird es langsam schwierig, sagt er, weil ein amerikanischer Physiker hat gesagt, er hat geforscht darüber, wie Kohlenstoff entsteht in den 80er Jahren. Und er hat geforscht mit den Mitteln, die ihm zur Verfügung standen, und er hat gesagt, ich bin zu keinem Ergebnis gekommen. Aber es gab damals schon erste Ansätze von dem sogenannten anthropischen Prinzip, davon, dass man sagt, das, was wir sehen, ist nicht zufällig entstanden. Er sagt, die Wissenschaftler wissen das sehr genau. An unseren Schulen werden andere Sachen gelehrt, aber die Wissenschaftler wissen es und insbesondere die Physiker wissen es sehr genau. Er sagt, dieser Wissenschaftler hat in den 80er Jahren geforscht nach Kohlenstoff und hat gesagt, er ist nicht weitergekommen mit seinen Forschungen, bis er gesagt hat, nur mal angenommen, das anthropische Prinzip stimmt und es gibt jemanden, eine Person, eine Kraft, wie auch immer, die Dinge steuert. Und ich unterstelle das in meinen Forschungen. Und er hat das auch getan und er kommt zu einem Ergebnis, wie Kohlenstoff entstanden sein soll. Und er präsentiert das in den 80er Jahren seinen Kollegen und die lachen ihn aus und sagen zu ihm, so kann es nicht gewesen sein, die Wahrscheinlichkeit ist zu gering, kann nicht so sein. Ende 2000 muss es gewesen sein, dass die Forschung so weit gewesen ist, dass man hat nachweisen können, wie Kohlenstoff entstanden ist. Und das, was dieser Forscher, der heute zu den Top-Leuten in der Physik zählt, in der Astrophysik, was der damals postuliert hat, stimmt. Das heißt, die haben heute empirisch nachgewiesen, dass das, was an Modell damals aufgesetzt worden ist, stimmt. Und dieser Wissenschaftler schreibt davon in einem Buch, und er sagt, nichts hat seinen Unglauben so erschüttert wie seine eigenen Forschungsergebnisse. Nichts hat seinen Unglauben so erschüttert wie seine eigenen Forschungsergebnisse. Und wer es ein bisschen auch verfolgt, die Satelliten, die hier überall rumfliegen, damit wir Handy haben und Internet und den ganzen Klamauk, den man uns da anbietet auch, wie die Stopfgänse geht das ja in uns rein. Ja? Und diese Satelliten, die werden alle, müssen alle aufwendigst gesteuert werden. Wenn der Satellit nämlich ein bisschen zu langsam ist, dann kommt er immer näher an die Erde und dann wird er auch langsamer und stürzt dann irgendwann auf die Erde ab. Wenn der ein bisschen zu schnell ist, dann fliegt er raus ins All. Wie die Milchkanne, ja, die man schleudert, wo die Milch in der Kanne bleiben soll. Aber es gibt kein Seil, an dem man den Mond um die Erde zieht. Es gibt kein Seil. Und der Fehler würde sich immer addieren, der würde immer gravierender werden und irgendwann ist er weg. Ein labiles Gleichgewicht. Ein Ei auf einem Bleistift, das ist der Mond, wenn er um die Sonne geht, ja. Und die Erde, wenn sie mit dem Mond, wenn der Mond um die Erde dreht und Mond und Erde zusammen um die Sonne, das ist ein Wunder. Und er sagt, das geht nicht in einer Kreisbahn, das geht in einer Ellipse. Das heißt, das alles eiert umeinander. Und das geht seit vielen, vielen, vielen tausend Jahren. Ein labiles Gleichgewicht. Und es geht. Glauben Sie das, was da in der Bibel steht über die Schöpfung? Ich schon. Ich vermute eins. Ich vermute, wenn Gott wirklich reingeschrieben hätte, wie er die Welt geschaffen hätte, dann würden sich die Menschen heute beschweren und würden sagen, also das ist uns zu kompliziert. Jetzt schreibt das einfach, da beschwert sich der Mensch wieder und sagt, das ist uns zu einfach. Was wollen wir denn jetzt? Was wollen wir denn überhaupt? Natürlich beschreibt die Bibel nicht im Detail, wie Gott die Welt geschaffen hat, aber sie beschreibt im Detail, wo der Mensch hingeht und wie die Welt aufhört. Und das ist, denke ich, für uns das Wichtige auch dabei. Und deswegen muss ich sagen, ich habe eigentlich alle Skepsis der Bibel gegenüber ad acta gelegt. Das ist vorbei für mich, weil das siebenfach geläutertes Wort ist. Ich verstehe nicht alles, bei weitem nicht. Es gibt auch Fragen, die ich habe. Ich habe zum Beispiel eine Frage, wer war denn der im Neuen Testament, wo die Jünger sagen zum Herrn Jesus, Herr, da ist einer, der heilt in deinem Namen, der folgt uns aber nicht nach. Wer war das denn? Der hat in der Kraft Jesu geheilt, Wunder getan, Menschen von bösen Geistern befreit und der ist kein Jünger Jesu gewesen. Ist für mich eine Frage, wer war das? Ist für mich so der Melchisedek vom Neuen Testament. Eine geheimnisvolle Persönlichkeit, oder? Es gibt viele Fragen, die ich an die Bibel habe. Aber das lässt mich ja nicht zweifeln dran. Doch manchmal zweifle ich auch. Also wenn meine Anfechtung kommt, dann zweifle ich auch. Und ich wünsche Ihnen auch, dass Sie einen gesunden Zweifel haben. Keinen zerstörerischen Zweifel, sondern einen gesunden Zweifel an Dingen, wie Gott sie führt, an Dingen, die in der Bibel stehen, weil die uns wach halten, weil die auch zeigen, dass der Glaube wach und lebendig ist. Weil wenn man etwas wirklich glaubt und wirklich sein Vertrauen draufsetzt, dann wird Zweifel immer dabei sein. Das wird so sein. Ein gesunder Glaube ist auch immer angefochten. Ein gesunder Glaube fragt auch und sagt, Herr, warum muss das jetzt sein? Warum sind die Wege so und so? Warum geschieht mir dies und geschieht mir jenes? Das wird immer dabei sein. Und das gehört für mich absolut zum lebendigen Glauben dazu, weil wir etwas Unglaubliches glauben. Und das ist halt so. Wir glauben etwas Unglaubliches. Wir glauben, dass die ganze Welt durch einen Mann gerettet wurde, der von Römern gelyncht wurde. Das ist unglaublich. Wir glauben, dass dieser Mann geboren wurde von einer Jungfrau Maria, entgegen aller biologischen Erfahrung. Es ist unglaublich. Wir glauben, dass dieser Jesus, den alle tot sagen, wo alle Welt spottet darüber, dass der wiederkommt und dass der neues Reich aufrichtet. Es ist unglaublich. Wir glauben, dass alle unsere Sünden vergeben sind, egal was passiert. Alles. Es ist unglaublich. Wir glauben, dass dieser Mann ganz Gott war und ganz Mensch. Es ist unglaublich. Ich kann die Muslime verstehen. Ich kann die Juden verstehen, dass sie sagen, das ist falsch. Und ab und zu müssen wir nochmal neu überlegen, was wir da überhaupt glauben. Und dann fängt man entweder das Staunen an, vielleicht auch manchmal das Zweifeln, aber zum Schluss muss man sagen, ja, das ist alles wahr, das passt alles zusammen. Das ist Wahrheit. Und das kommt mitten in unsere Unwahrheit hinein. Und deswegen versucht der Feind, uns da auch durcheinander zu machen, indem er sagt, guck dich an, wer du bist. Wer willst du denn sein? Du willst ein Kind Gottes sein. Das macht der Teufel. Mit mir macht er das. Ich weiß nicht, ob ich vermute mal, dass es bei Ihnen auch ab und zu schon mal so ist. Oder dass er sagt, wie auch der Rabschake zu dem Hiskia, sollte Gott gesagt haben, ist das schon ein bloßes Wort, ist das schon Rat und Macht zum Krieg, sagt er, als er Jerusalem belagert. Verlasst euch doch nicht auf den Hiskia, sagt er, der führt euch doch in die Ferne, der hat alle eure Opferstätten abgetan. Und so versucht der Feind, das Volk Gottes immer wieder anzugehen. Und die uranfängliche Anfechtung, die wir haben, die finden wir hier im 1. Buch Mose. Weil die Schlange, die war listiger als alle Tiere im Garten. Und die geht auf die Eva zu und spricht zu ihr und sagt zu der Eva, ich habe da was nicht verstanden. Und dann sagt die Eva, da kann ich dir helfen. Das war schon der erste Fehler. Die Schlange sagt, hat Gott es wirklich so gemeint? Hat Gott gesagt, ihr sollt nicht von dem Baum essen? Das kann ich mir nicht vorstellen. Doch, doch, sagt die Eva, das war so. Da hat die Eva gedacht, sie müsste der Schlange helfen. Besser wäre gewesen, sie hätte ihr kein Gehör geschenkt. Besser wäre es schon gewesen. Aber die Schlange war listiger. Sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allerlei Bäumen im Garten? Dürft ihr gar nichts hier im Paradies eigentlich? Nee, sagt die Eva, also wir dürfen von allen Bäumen im Garten essen. Nur von dem einen sollen wir nicht essen. Ja, sagt die Schlange, das ist schon klar. Weil Gott enthält euch ja was vor. Gott will nicht, dass ihr wisst, was gut und was böse ist. Da sagt die Eva, böse? Was denn böse? Das klingt aber interessant. Klingt heute noch interessant. Das Böse ist für den Menschen viel interessanter wie das Gute, oder? Man muss nur mal ein Fernsehen anmachen. Dann sieht man, wo, oder mal ins Kino gehen, ja? Man muss nicht reingehen, man kann ja mal gucken, welchen Inhalt die Filme haben. Und was den Menschen wirklich fasziniert, was interessant ist. dann weiß man, dass das stimmt hier. Und bis dato war für Eva Gut und Böse unbekannt, weil es gab nur Gut. Die waren in der Nähe Gottes, die waren nackt und haben sich nicht geschämt. Die waren im Paradies, in der Wonne, in der direkten Nähe mit Gott. Und deswegen war für Eva war das neu böse. Ihr werdet sein wie Gott. Ihr werdet wissen, was gut und böse ist. Ach so, sagt die Eva. So kann man auch Streit unter Menschen sehen. Ja? Hör mal, der hat von dir so und der will nicht das. Hast du schon mal nachgedacht, ob es geht? Geht ganz schnell. Und genau das macht die Schlange. Genau das, genau so läuft's. Das ist der Uranfang. Der Uranfang, die Ursünde, wie Luther auch sagt, die Ursünde ist die, dass der Mensch selber Gott sein will, dass er nicht will, dass Gott Gott ist und dass wir uns darunter unterordnen, sondern wir wollen selber Gott sein, jung sein, reich sein, unabhängig sein, am Strand liegen unter Palmen, mit weißen Schiffen auf dem Wasser, das wünschen wir uns. Ist in jedem Menschen drin. Was ist gut und was ist böse? Wir haben gestern Abend Hauskreis gehabt, ich habe gefragt, was ist gut und was ist böse? Dann sagte der Erste, niemand ist gut außer allein Gott, hat der Herr Jesus gesagt. Ich sage, stimmt, jetzt vertraue ich euch was an. Das war ein Zitat, ein leeres Zitat aus der Bibel. Ich habe gesagt, okay, das steht so in der Bibel, aber was fühlt ihr denn? Was fühlt ihr denn, was gut ist? Und dann sagte eine ältere Schwester, gut ist das, was mir gefällt. Sag ich, das ist mal eine ehrliche Antwort. Genau das ist es nämlich. Gut, sagt der Mensch, der irdische Mensch, gut ist das, was mir nützt. Und bös ist das, was mir schadet. So urteilt das Gewissen, so urteilt der Mensch. Gut ist das, was mir Vorteile bringt, was mir nützt. Und böse ist das, was mir schadet. Die Bibel sagt aber, gut ist das, was Gott will. Und böse ist das, was Gott nicht will. Das sind aber zwei Welten. Das sind zwei Arten. Das eine ist nur Moral. Das andere ist Gottes Wesen. Und der natürliche Mensch sagt, ich wünsche dir Gottes Segen. Damit meint er, ich wünsche dir alles Gute. Was wäre denn, wenn Gott böse Dinge tun würde? Wäre Gott dann immer noch gut? Oder wäre er dann böse? Dann wäre er immer noch gut. Aus einem Grund. Es gibt kein anderes Maß für gut oder böse. Über Gott, neben Gott gibt es keinen Maßstab mehr. Das heißt, selbst wenn Gott schädliche Dinge tun würde, wäre er trotzdem ein guter Gott. Es gibt niemand neben ihm. Das ist ein ganz neuer Gedanke. Vielleicht so neu, wie dass die Eva hörte, dass gut und böse etwas wäre, was sinnvoll wäre zu wissen und was Gott ihnen vorenthält. Es gibt keinen anderen Maßstab außer Gott. Das würde heißen, wenn Gott mir Krankheit schickt und mir die zum Segen wird, zum Heil, war das dann gut oder das war gut? Verstehen Sie, es ist so, dass Gottes Wesen, Gottes Tun immer gut ist, weil wir keinen Maßstab haben, an dem wir Gott messen könnten. Er selber ist der Maßstab. Und alles, was Gott tut, ist gut. Es muss uns nicht unbedingt immer zum Vorteil gereichen. Es kann sein, dass Gott einem die Gesundheit nimmt, den Frieden nimmt, das leidige Geld nimmt. Nehmen Sie den Leib, gut er, Kind und Weib, lass fahren dahin, Sie haben es keinen Gewinn, das Reich muss uns doch bleiben. Gut ist also immer das, was Gott tut. Alles, was Gott tut, ist gut, weil er selbst im Wesen gut ist. Und das, was Gott will, ist gut. Das, was Gott nicht will, ist nicht gut. Sodass sogar, wenn ich hier vorne stehe und predige, das Sünde sein könnte, wenn ich es tue, um mich selber zu spiegeln, oder? Dann wäre die Predigt Sünde. Wenn ich mich bekehre zu Gott, um in den Himmel zu kommen, ist das Egoismus? Ja, natürlich. Wenn ich mich bekehre zu Gott, um Sinn in meinem Leben zu bekommen, ist das Egoismus? Natürlich. Wenn ich mich bekehre, um nicht in die Hölle zu kommen, ist das Egoismus? Natürlich. Ja, wie soll ich mich denn bekehren, dass es nicht Egoismus ist? Keine Ahnung. Ja, und jetzt? Ja, da müssen wir sagen, dann ist der Mensch ja ganz verloren. Ja, es gibt keinen Weg zu Gott. Verstehen Sie? Es gibt keinen Weg zu Gott. Außer Gott kommt zu uns. Und der Mensch wird sich immer nur dann zu Gott wenden, Gott suchen, nach Gott fragen, wenn die Not groß ist. Wenn er ein Problem hat, wenn es dem Menschen gut geht, dann fragt er nicht nach Gott, es geht ihm doch gut, oder? Ist das Egoismus, nach Gott zu fragen? Ja, natürlich. Ist das Sünde? Ja, natürlich ist das Sünde. Der Einzige, der egoistisch sein darf, ist Gott. Ich will meine Ehre niemand anderem lassen, sagt Gott, oder? Weil es gut ist. Aber wir Menschen sind gefangen in uns selbst. Wir finden nicht aus uns heraus. Es gibt kein Heil für uns. Es gibt keinen Weg aus diesem Teufelskreis. Es gibt ihn nicht. Es gibt einen vielleicht, dass man sagt, Herr, erbarm dich meiner. Und sonst muss Gott zu uns kommen. Wir sind wie Schafe. Wir sind blind. Wir sind verirrt. Wir leben in trügerischer Selbstsicherheit und denken, es wäre alles in Ordnung. Ich sage mal so ein bisschen, solange der Hemdkragen weiß, ist alles okay, oder? Aber hier, darunter, da ist es. Das ist der Punkt. Da steckt es. Unter der Krawatte. Ich darf es ja sagen, ich habe eine an. Ne? Ihr nehmt mir das nicht übel, wenn ich so offen rede. Hier, da, das ist das Problem. Und deswegen müssen wir neu lernen zu denken und zu glauben. Aber ich bin überzeugt, wenn wir dahin finden, dass wir sagen, Herr, ich will glauben, ich kann ja gar nicht. Ich will gerne glauben, hilf du mir. Da liegt ganz viel Freiheit. Da ist die schmale Tür. Da ist die Tür zum Leben. Weg von der Form, weg von der Äußerlichkeit, weg von der falschen Frömmigkeit, weg von der Selbstgerechtigkeit, hin zum Heiland, wo ich sage, Herr, hier bin ich. Mehr ist nicht da. Ich bin kein Großer, ich bin halt ein kleiner Christ. Aber du hast mich lieb. Und das ist gut. Mehr ist es nicht. Es genügt schon. Die Schlange aber sagt, ihr könnt mehr. Ihr könnt sein wie Gott, wenn ihr wollt. Ihr könntet viel mehr, du könntest viel mehr wissen. Du würdest wissen, was gut und was böse ist. Schau doch mal, dann geht die Eva her, guckt sich den Baum an und sagt, schöner Baum, schöne Frucht. Eigentlich spricht überhaupt nichts dagegen, davon zu essen. Eigentlich sollte ich mir den Baum genauer ansehen. Und die Frau schaute an, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er lieblich anzusehen wäre und ein lustiger Baum wäre, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann auch davon und er aß. Zwei große Dramen gibt es in der Weltgeschichte, neben den ganzen Napoleons und wie sie alle heißen. Das ist Golgatha und das ist das, was wir hier lesen. Ich bin überzeugt, dass der Adam oft abends, ich sage es ein bisschen frei, am Lagerfeuer gesessen hat und zur Eva gesagt hat, weißt du noch, waren wir dumm. Weißt du das noch? Kannst du dich noch erinnern ans Paradies? Wenn Gott Wonne schafft, das ist Wonne. Der Mensch versucht es ja auch, aber wenn Gott Wonne schafft, göttliche Wonne, weißt du noch? Ja, sagt sie, mein lieber Mann, waren wir falsch drauf, oder? So gibt es Menschen, die ihr Leben gelebt haben. Und die am Ende des Lebens sagen, es war alles nichts. Was macht ein Leben reich und was macht ein Leben wertvoll? Interessant und wichtig zu wissen. Eine Sache ist mir aufgefallen bei dem Text und da habe ich mich selber ertappt, dass ich selber nicht richtig gelesen habe. Und zwar spricht die Schlange die Eva an mit den Versen, mit den Worten, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allerlei Bäumen im Garten. Und mir ist gar nichts aufgefallen dabei. Und vielleicht ist Ihnen auch bislang nichts aufgefallen. Aber immer, wenn die Bibel in Kapitel 2, 3, 4 von Gott redet, dann redet sie immer von Gott als Gott dem Herrn. Und Gott der Herr sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Oder Vers 19, Kapitel 2, denn als Gott der Herr gemacht hatte von der Erde allerlei Tiere. Vers 21, da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf fallen auf den Menschen. Und so weiter. Und Vers 22, und Gott der Herr baute ein Weib aus der Rippe. Ich habe die alte Luther-Übersetzung, Entschuldigung. Also, und Gott der Herr baute eine Frau aus der Rippe von dem Adam. Und auch immer wieder, wenn es im Zusammenhang steht, geht immer, heißt der Name Gottes, immer Gott der Herr. Und Gott der Herr rief, Adam, wo bist du? Die Schlange aber sagt nicht, sollte Gott der Herr gesagt haben, das, sondern die Schlange sagt, sollte Gott gesagt haben, weil für die Schlange war Gott nicht der Herr. Sie wusste genau, dass er Gott ist, aber er war nicht der Herr. Und allein darin liegt schon die Verführung. Und auch Eva antwortet mit den gleichen Worten, Gott hat gesagt, esset nicht davon, rühret's auch nicht an, dass ihr nicht sterbt. So schnell ging's. Sie hat nicht gesagt, Gott der Herr hat gesagt. Besser hätte sie gar nichts gesagt. Manchmal gibt es Situationen, wo man als Christ gar nichts mehr sagen braucht. Manchmal gibt es Situationen, da muss man Zeugnis abgeben von dem, was man glaubt. Und manchmal gibt es eine Situation, wo man gar nichts mehr sagen braucht, wo man sagen darf, ihr wisst alles. Im Geschäft sagen Leute zu mir, du bist Christ, die Bibel ist ja voller Widersprüche. Oh, sag ich, da sind schon Widersprüche drin, das stimmt. Frage, wann haben denn Adam und Eva im Paradies gegessen? Wieso? Jetzt sag ich, sag doch mal. Wieso? Jetzt sag ich, du sagst, die Bibel ist voller Widersprüche, sag doch mal. Ja, ein Apfel. Ach so, sag ich, ein Apfel. Steht da gar nichts von. Die haben eine Frucht gegessen. Vielleicht war es ein Apfel, vielleicht war es auch eine Feige. Sag ich, hast du schon mal einen Epheserbrief gelesen? Wieso? Dann sag ich, sag doch mal. Nö. Ach so, hast du mal einen Römerbrief gelesen? Nö. Sag ich, und du willst meinen, du wüsstest die Widersprüche in der Bibel? Du bist ein Dummkopf. Darf ich das sagen als Christ? Ja. Manchmal, und das sage ich auch ganz bewusst, darf man als Christ auch mal ein bisschen sperrig sein, oder? Manchmal darf man als Christ auch einfach ganz klar hinstehen und sagen, das ist meine Trotzhaltung gegen den Geist der Welt. Gab es zwei Polizisten, einer gläubig, einer ungläubig. Der eine hat den anderen immer aufgezogen, hat ihn gehänselt wegen seines Glaubens und hat ihn gespottet über den Glauben. Und dann werden sie plötzlich zu einem Unfallort gerufen, müssen sie eine Wohnung aufbrechen. Hat die Nachbarin angerufen, seit 10 Tagen meldet sich da der Nachbar nicht mehr, ob da nicht was passiert ist. Sie brechen die Türe auf, stehen in der Küche, liegt die Leiche da, 10 Tage lang. Sieht nicht gut aus. Da waren sie geschockt. Da sagt der Christ zu seinem Kollegen, so siehst du auch mal aus, mehr bleibt nicht. Es war ein deutliches Wort. Das dürfen wir als Christen auch tun. Wir sollen lernen, demütig zu sein. Und wir sollen lernen, uns unterzuordnen unter den Herrn. Aber wir müssen uns nicht unter jeden Blödsinn der Welt unterordnen. Das brauchen wir nicht. Das hat der Herr Jesus auch nicht getan, oder? Der Herr Jesus war ein Mann. Der Herr Jesus war eine Persönlichkeit. Siehe, hier ist mehr als Salomo, sagt er. Das war ein Mann wie ein König. Der hatte Charakter. Der hatte Klasse. Der hatte Art. Der hatte... Esprit ist ja falsch zu sagen, der hatte Geist. Der wusste, wie er mit den Pharisäern redet und der wusste, wie er mit einer Frau am Jakobsbrunnen redet. Das ist unser Herr Jesus Christus, ein König, ein Herr. Und der wurde gelyncht und gekreuzigt. Das ist ein Drama. So einen Herrn haben wir. Und deswegen sage ich, es gibt Zeiten, wo wir uns unterordnen sollen, wo wir demütig sein sollen, wo wir schweigen sollen und wo wir auch einen unteren Weg gehen sollen. Aber es gibt genauso den Weg, wo wir sagen dürfen, du bist eine getünschte Wand. Was schlägst du mich? Wer hat das gesagt, der Paulus? Oder? Ja, das durfte er auch sagen. Und als er sagt, ich bin hoher Priester, sagt er, Entschuldigung, man soll dem hohen Priester Respekt erweisen und so weiter. Dann war das auch okay. Aber als die gefangen waren, und der Hauptmann, die dann nachher freigelassen hat und hat gesagt, jetzt geht mal schnell, ja? Da sagt der Paulus, wir sind römische Bürger. Und du entschuldigst dich gefällig. Und zwar vor dem ganzen Volk. Denn du hast uns hier ins Gefängnis geworfen. Und zwar ungerechtfertigterweise. Und deswegen möchten wir, dass du dich vor dem ganzen Volk entschuldigst. War das stolz? Ja. War das in Ordnung? Ja, es war in Ordnung. Und wisst ihr, wenn der Herr Jesus wiederkommt, dann muss sich die ganze Welt vor unserem Herrn Jesus entschuldigen für das, was sie ihm angetan hat. Und Gott wird dafür sorgen, dass seinem Sohn Rechtfertigung geschehen wird. In der ganzen Schöpfung, im ganzen Weltall, so groß wie es sein mag, dass seinem Sohn Rechtfertigung geschieht, dass sein Name wiederhergestellt wird. Das wird kommen. So wird es sein. Und so ist auch Recht. Es gibt Dinge, die müssen geklärt sein. Die können nicht unter der Oberfläche bleiben. Man muss sich erlauben, mal sagen zu dürfen, Entschuldigung, das war nicht richtig von mir. Oder man darf mal sagen, da hast du einen Fehler gemacht, du hast falsch an mir gehandelt. Darf man das sagen? Ja, das darf man sagen. Da gibt man dem anderen auch die Chance, dass er sich auch erklärt. Das ist die geistliche Freiheit, die geistliche Offenheit, die da ist. Das schafft Frieden, das ist wie nach einem Gewitter, ist klare Luft. Es sind Dinge ausgesprochen, ist gut, ist wichtig. Da liegt so viel drin in dem Text, wenn man den liest, ja. Auch davon abgesehen, dass Adam dann nachher auch die Schuld an allen möglichen gibt und zum Schluss Gott selber gibt und sagt, die Frau, die du mir gegeben hast, die war dran schuld. Aber eigentlich bist du, hättest du mir die Frau nicht gegeben, hätte ich jetzt den ganzen Hallas hier nicht. Den ganzen Ärger könnte ich mir sparen. Einer schiebt die Schuld auf den anderen. Kennt ihr auch aus dem Geschäftsleben. Ne? Nie, also bis mal jemand sagt, Entschuldigung, das war mein Fehler, das dauert schon. Dauert schon. Und danach, als das passiert ist, als sie gegessen haben von dem Baum der Erkenntnis, des Guten und des Bösen. Da werden ihre beiden Augen aufgetan und sie werden gewahr, dass sie nackt waren und sie flochten Feigenblätter zusammen und machen sich notdürftig Schürze. Habt ihr schon mal jemand gesehen, der einen Birkenrock trägt oder einen Rock aus Eichenblättern oder aus Feigenblättern, wie der aussieht, das sieht ziemlich albern aus. Das welkt auch. Ich glaube, nach einer Woche oder so ist es, also sieht nicht so toll aus. Ich habe mir hier hingeschrieben, religiöses Verhalten in seiner Urform. Denn wenn der Gesetzesmensch merkt, dass er nackt ist vor Gott, versucht er irgendwas zu tun, um sich zu bedecken, statt die Bedeckung in Christus zu suchen. Gott gibt ja nachher, Gott opfert ja und gibt ihm dann Kleider aus Fellen. Da ist ja Blut geflossen zum ersten Mal. Ja. Aber die versuchen hier ihre Nacktheit zu bedecken mit Feigenblättern. Und so ist im Geist auch dann, wenn ein Mensch sich versucht, vor Gott gut darzustellen. Genau das passiert. Da liegt ganz viel drin. Sie werden zum Schluss aus dem Paradies ausgetrieben. Gott, der Herr, wies ihnen den Weg aus dem Garten Eden, dass Adam das Feld baute, davon er genommen ist. Und er trieb Adam aus und lagerte vor den Garten Eden die Cherubim mit dem bloßen, hauenden Schwert, zu bewahren den Weg zu dem Baum des Lebens. Danach war der Weg zum Paradies versperrt. Und jeder, der versucht hätte, an den beiden Cherubim vorbei ins Paradies zu gehen, wäre wahrscheinlich auseinandergeschlagen worden. Ich sage das so deutlich, weil hier steht, die waren bewaffnet mit einem bloßen, hauenden Schwert. Das sind starke Worte. Die Cherubim waren auch in der Stiftshütte. Und zwar in diesem Zeltheiligtum, was Israel auf seiner Wüstenwanderung dabei hatte. Und zwar vor dem Allerheiligsten war ein Vorhang. Auf dem Vorhang waren Cherubim gestickt. Und dahinter war die Bundeslade. Da durfte der hohe Priester nur einmal im Jahr rein. Als der Herodes dann zur Zeit Jesu den Tempel gebaut hatte, hatte der auch auf dem Vorhang, der war 18 Meter hoher Vorhang, 18 Meter, ich glaube, das ist mehr als doppelt so hoch wie hier, vielleicht dreimal so hoch wie hier, 18 Meter hoher Vorhang, 10 Zentimeter dick, da waren auch Cherubim drauf. Der Herodes war ja ein Fuchs, der hat ja mit den Römern paktiert, der hat sich lange an der Macht gehalten, der war schlau, war ein kluger Mann, mit menschlicher Klugheit. Und deswegen musste er den Juden auch was geben, damit sie ihn auch akzeptieren. Immer so ein bisschen Schaukelpolitik. Und deswegen hat er den Tempel gebaut. Und auf dem Vorhang waren die Cherubim. Und als Jesus stirbt, zerreißt der Vorhang. Die Cherubim sind zur Seite. Das heißt, der Weg ist frei ins Paradies. Verstehen Sie, der Weg ist frei ins Paradies. Die Cherubim sind zur Seite. Der Heiland ist dahin durchgegangen. Und wer mit ihm geht, der darf da wieder hinein. Der darf wieder dahin, wo Adam und Eva waren, wieder an den Anfang, wieder in die Wonne, die Gott geschaffen hat, wieder nach Eden. Der Weg ist frei. Die Cherubim sind zur Seite. Da schließt sich der Weg vom Ende der Schrift, wenn man so sagen will, wieder bis an den Anfang. Der Kreis ist geschlossen. Was sagt Jesus zu dem Schächer am Kreuz? Heute noch, erstaunlich, ja, drei Tage im Totenreich, aber er sagt, da ist die Zeit ausgeschaltet. Er sagt, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Mit dem schönen Gedanken möchte ich Sie gerne in die Woche entlassen. Dass wir da wieder hin zurückkommen. Wir dürfen wieder nach Hause. Der Weg ist frei. Und diese ganze Frömmelei, die darf einfach abfallen. Dieses ganze Formwesen darf abfallen. Wir kommen nach Hause. Der Weg ist da. Und das Leben, was wir hier haben, nur das Leben war im Warten darauf, dass der Sohn Gottes wiederkommt. Spurgeon ging durch London und dann sieht er jemanden eine Straße pflastern. Da fragt er nach dem Weg und da sagt der Mann, ja, da und da müssen Sie so und so gehen. Da sagt er, was machen Sie? Sagt er, ich pflastere die Straße. Er sagt, das sehe ich. Sagt er, aber eigentlich, sagt der Pflasterer, eigentlich warte ich darauf, dass Jesus wiederkommt. Da waren die sofort beim Thema. Das war schön. Gestern habe ich mit einem Arbeitskollegen telefoniert, der hat eine schwierige Situation. Da sagt er zu mir, ach, Gottes Wege sind ja manchmal auch verschlungen, aber er macht keine Fehler. Ist kein gläubiger Mann. Ich habe im Auto gesessen, ich habe da mit dem Handy telefoniert, da habe ich so ein Ohr bekommen. Und am Ende haben wir uns so ein bisschen unterhalten so und dann sagt er mal, gucken, vielleicht klappt es ja, vielleicht klappt es auch nicht, aber also ich weiß nicht, Michael, wir geben das ganz oben ab. Ja, sagt er, das machen wir. Das ist für mich die nächste Station, wenn ich den treffe, muss ich mit dem über den Glauben reden. Das ist schön, das kommt vom Herzen, das kommt vom Inhalt her. Ist keine tote Form. Und deswegen dürfen wir die gute Botschaft haben. Wir haben einen guten Herrn und der Weg ist frei und wir dürfen wieder nach Hause kommen. Wir sind jetzt noch in der Fremde, wir kommen nach Hause. Und selbst wenn wir es nicht schaffen, ist einer da, der uns zieht. Den Gedanken, den möchte ich mitnehmen in die Woche und vielleicht nehmen wir es auch mit in die Woche. Und man kaut ja manchmal so an so Bibelfersen rum, ja, wie, wo man sagt, das ist so Nahrung für die Woche. Das wünsche ich Ihnen von Herzen. Gottes Segen dazu, viel Freude im Glauben, ein bisschen Heimweh, auch eine Heiligung im Herrn, Hunger nach dem Wort Gottes, aber diese Freude im Herzen, dass wir wissen dürfen, es ist alles gut geworden in Christus und allein in ihm. Amen.